Atem der Hoffnung. Die Wochenendpredigt präsentiert von Hope Channel Radio.
Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu einer neuen Predigt im Hope Channel. Wie geht es Ihnen im Moment, liebe Zuschauer? Haben Sie das Gefühl, auf einem guten Weg zu sein und alles richtig zu machen? Oder haben Sie in einer Sache versagt oder sind einen falschen Weg gegangen? Es gibt einen Mann in der Bibel, der das Versagen kennt. Pastor Christian Badorek aus Darmstadt zeigt in seiner Predigt auf, wie Gott diesen Mann später noch mächtig gebraucht hat.
Es gibt Themen, die sind nicht so leicht für eine Beziehung. Bei uns, meiner Frau und mir, war es so, dass sie sich eine Katze gewünscht hat. So ein süßes, puscheliges, flauschiges Haustier, was lieb und freundlich unseren Haushalt ergänzt. Ich persönlich stehe nicht so auf Katzen, muss ich gestehen, und war sehr, sehr skeptisch. Und wir haben so mehrere Wochen, ja, Monate diskutiert, ob das denn Sinn macht oder nicht. Letztlich, wie in jeder guten Ehe, hat sich meine Frau durchgesetzt. Und ich war bereit für diesen Schritt, eine Katze anzuschaffen. Bei unseren Recherchen stellte sich dann heraus, dass eine Katze allein zu Hause, wenn man keinen Garten hat, nur eine Wohnung, gar nicht so gut ist und letztlich auch ein Stück weit Tierquälerei ist. Und so kam meine Frau auf die Idee, noch eine zweite Katze dazu anzuschaffen, damit die beiden, wenn wir beide arbeitstätig unterwegs sind, miteinander spielen können. Nun war es so, dass ich vor einigen Wochen noch gar keine Katze haben wollte und jetzt auf einmal zwei anstanden. Na gut, als liebevolle Katzeneltern haben wir uns vorbereitet, alles Erdenkliche angeschafft, was so nötig ist, und sind dann, um eben auch noch etwas Gutes zu tun, nicht in die Tierhandlung, sondern ins Tierheim gefahren, damit wir armen Katzen, die kein Zuhause haben, ein Zuhause bieten können. Am Anfang ließ sich das Ganze auch ziemlich gut an. Die beiden waren so süß und puschelig, saßen ganz verängstigt in ihren kleinen Tragekörbchen. Und als wir sie zu Hause bei uns in der Wohnung haben freigelassen, sind sie ganz glücklich durch die Wohnung gelaufen, überall geschnuppert und waren fröhlich. Und wir auch. Das war am Anfang. Leider hat sich herausgestellt, dass eine der Katzen wohl eine etwas schwierigere Vergangenheit hatte. Ein Aggressionsproblem. Das hat sie erst an ihrer Mitfreundin, an der anderen Katze ausgelassen, aber letztlich dann auch an uns als den Haltern. Wir dachten, das Problem legt sich relativ bald, aber dem war nicht so. Wir haben etliches ausprobiert, uns nochmal informiert, was man denn machen kann, um so eine Katze zu beruhigen, aber nichts funktionierte. Letztlich waren wir ein bisschen überfordert und es war dann so, als meine Frau durch das Wohnzimmer, wo die Katzen saßen, in die Küche musste, sie sich an mich gewandt hat und hat gesagt, Schatz, kannst du mitkommen? Ich muss in die Küche gehen, aber ich habe Angst vor der Katze. So lustig war das für uns beide dann nicht. An einem Tag, als mir das Blut die Hände runterlief, weil ich alles voller Kratzer und Bisswunden hatte, dachte ich, jetzt ist gut. Und wir mussten die Tiere schweren Herzens wieder zurück ins Tierheim bringen. Als die Leiterin des Tierheims mich anschaute, mit den ganzen Verletzungen, hat sie ganz fürsorglich gesagt, gehen Sie besser noch mal zum Arzt, das sieht ja gar nicht gut aus. Und übrigens, ich hätte Ihnen die Katze so nicht gegeben, das ist kein Anfängertier. Na gut, so waren wir eine Lektion schlauer. Heute kommen wir ohne Katzen aus. Für mich persönlich ist das gar nicht so das große Problem, aber wir haben unsere Lektion gelernt, wie gesagt. Manche flauschigen, kuscheligen Träume stellen sich im Nachhinein als Albtraum heraus. Bei so Katzen ist das vielleicht ganz lustig, eine kleine Episode aus dem Alltag, aber wie ist das, wenn in unserem Leben wirklich wichtige Träume platzen? Zum Beispiel kümmern wir uns seit Jahren ganz bewusst um unsere Gesundheit. Wir kaufen nur die guten Bioprodukte, versuchen uns regelmäßig zu bewegen und wir haben so den Traum davon, dass das alles gut wird und wir lange gesund leben. Und dann kommt die Diagnose und die ist gar nicht gut. Oder wir wagen uns in eine Partnerschaft. Wir haben Träume von einer glücklichen Familie und einer harmonischen Beziehung und dann der Streit, vielleicht sogar die Scheidung. Wie gehen wir damit um, wenn Träume zerplatzen? Auch im geistlichen Leben kann das so sein. Wir wagen uns in eine Beziehung mit Gott. Wir wollen mit ihm leben. mit diesem Jesus Christus, den uns die Bibel bezeugt. Und wir haben gute Erfahrungen am Anfang, sind so begeistert von ihm und von dem, was er für mich tut. Und dann kommen die Probleme. Und wir stellen fest, dass nicht alles rosarot ist, dass es vielleicht sogar richtig schwierig ist. Vielleicht sogar gerade, weil wir versuchen, als Christen zu leben. Wie gehen wir damit um, wenn solche Spannungen zwischen Wunsch und Realität in unserem Leben auftauchen? Darüber möchte ich heute mit Ihnen nachdenken. Und zwar anhand einer biblischen Geschichte aus der Apostelgeschichte 9. Und ich lese ab Vers 1. Saulus aber schnaubte immer noch Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn, ging zu den Hohepriestern und erbat sich von ihnen Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit, wenn er einige, die des Weges wären, fände, Männer wie auch Frauen, er sie gebunden nach Jerusalem führe. Als er aber hinzog, geschah es, dass er sich Damaskus näherte. Und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht aus dem Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach, wer bist du, Herr? Er aber sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Doch steh auf und geh in die Stadt, und es wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Die Männer aber, die mit ihm waren und mit ihm des Weges zogen, standen sprachlos, da sie wohl die Stimme hörten, aber niemanden sahen. Saulus aber richtete sich von der Erde auf. Als sich aber seine Augen öffneten, sah er nichts. Und sie leiteten ihn bei der Hand und führten ihn nach Damaskus, und er konnte 3 Tage nichts sehen und aß nicht und trank nicht. Wer war dieser Saulus? Saulus, ein Superstar der jüdischen Szene in der damaligen Zeit, hochgelehrt, zu den Füßen von Gamaliel, dem angesehensten Lehrer, ausgebildet. Und er hat schnell Karriere gemacht in diesem religiösen System. Und er war ein Eiferer für seinen Gott, für seinen Glauben. Und er ging so weit, dass er für seinen Glauben auch andere über die Klinge springen ließ. Diese neu entstehende christliche Sekte, die an diesen Jesus glaubten, den sie losgeworden waren, dort am Kreuz von Golgatha. Und in seinem Eifer ging er so weit, dass er Leben zerstörte. Menschen unter Folter zum Abschwören zwang. Und, wir haben einige Beispiele aus der Bibel, auch Teil von Bestrafungen, sogar Tötungen wurde. Dieser Mann, der sich so sicher war, dass er den richtigen Gott folgte, der sich so sicher war, dass sein Glaube, sein Weltbild, das alles Entscheidende und Richtige war, kommt in dieser Situation nach Damaskus, fällt auf die Erde, geblendet von einem Licht aus dem Himmel und muss einsehen, dass er auf dem Holzweg war. Dieses Erlebnis hat auch heute noch in unserem deutschen Sprachgebrauch Eingang gefunden, mit dem Damaskus-Erlebnis. Aus Saulus wird Paulus. Aus einem Christenverfolger ein Christenverfechter. Aber es muss eine fürchterlich schmerzhafte Erfahrung für Saulus gewesen sein, festzustellen, dass er auf dem falschen Weg war. All der Eifer, all die Mühe umsonst und letztlich all die Schuld, die er auf sich geladen hat. Die schmerzverzerrten Gesichter werden ihn in seinen Träumen verfolgt haben. Und in seinem Leben ist etwas zerbrochen. Der Glaube, den er hatte, existiert nicht mehr so, wird in seinen Grundfesten erschüttert. Paulus vor Damaskus. Auch er kannte die Spannung zwischen Traum und Realität. Interessant ist, als er angesprochen wird von dieser Stimme aus dem Himmel, da muss er fragen, wer bist du, Herr? Obwohl doch klar ist, dass es nur Gott sein kann. Und er stellt fest, dass er, obwohl er meinte, sein Leben lang Gott zu folgen und alles für ihn gab, dass er letztlich Gott niemals richtig kannte. Gut, dass dieser Gott, dass Jesus Christus, nicht nachtragend ist, sondern ihm nachgeht. Dass er ihn konfrontiert und herausfordert, umzudenken. Und dass er ihm eine Chance auf einen Neuanfang gibt. Ich weiß nicht, wie das in Ihrem Leben ist. Ob Sie vielleicht auch gerade an so einem Punkt sind, wo Sie feststellen, dass sich gewisse Träume, gewisse Wünsche nicht so bewahrheiten oder erfüllen, wie Sie sich das gewünscht und vorgestellt haben. Vielleicht haben Sie auch gerade so ein Damaskus-Erlebnis und orientieren sich neu in Ihrem Leben. Oder suchen noch nach Orientierung, weil sie nicht genau wissen, wo es hingehen soll. Falls es so ist, dann bietet Ihnen dieser Text Hoffnung. Denn Gott kümmert sich um diesen Saulus. Und die Geschichte geht weiter, ab Vers 10. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias. Und der Herr sprach zu ihm in einer Erscheinung: Hananias. Er aber sprach: Siehe, hier bin ich, Herr. Interessant. Der Christenverfolger Saulus außerhalb der Tore von Damaskus und in Damaskus Hananias, der Anhänger Jesu Christi. Und auch er wird von einer Stimme angesprochen in einem Traum. Aber anstatt wie Saulus zu fragen, wer bist du, weiß Hananias genau, wer zu ihm spricht. Er kennt die Stimme seines Herrn. Und er fragt ihn: Was ist der Auftrag? Hier bin ich. Haben Sie schon mal die Stimme Gottes gehört? Wer zu viele Stimmen hört, sollte zum Arzt gehen, hat mal ein bekannter Politiker gesagt. Aber ich meine jetzt vielleicht nicht unbedingt akustisch wahrnehmbare Stimmen, auch wenn Gott alles möglich ist, sondern vielmehr diese leise Stimme, die durch unser Gewissen oder hinten in unserem Kopf zu uns spricht, die uns sagt, was richtig und falsch ist. Oder die Stimme, die durch andere Menschen zu uns spricht. Oder vielleicht sogar die Stimme Gottes, die durch sein Wort, die Bibel, zu uns spricht. Vor einiger Zeit war ich zu einem berufsbegleitenden Studium in Amerika und habe dort in einem doch noch etwas christlicheren Land als bei uns an einem Sabbatvormittag in verschiedenen Gemeinden der Umgebung mehrere Predigten mir angehört, Gottesdienste miterlebt. Und für mich als Pastor war das ein sehr erhebendes Erlebnis, eben nicht vorne zu stehen, sondern zuhören zu dürfen. Und ich war so begeistert und so erfüllt und so fromm und Gott so nah und bin am Nachmittag in ein Naturschutzgebiet gefahren, um noch ein bisschen die gute Natur zu erleben. Auf dem Weg dahin, ich fühle mich so fromm und so glücklich, da sehe ich auf einmal am Wegesrand einen armen Kerl mit seinen Tüten, etwas heruntergekommen aussehend, der Anhalter fahren möchte. Während ich an ihm vorbeifahre, macht sich in mir so ein Gefühl des Mitleids breit. Dieser arme Kerl, wer nimmt denn schon so jemanden mit? Der wird doch nie irgendwo ankommen. Und in Amerika, wo man ohne Auto gleich verdächtig ist, schon erst gar nicht. Und während ich so fahre und über das Elend dieses armen Mannes sinniere und ich selber doch so glücklich und fromm daher bin, da höre ich diese leise Stimme in meinem Kopf: Christian, nimm ihn mit. Das wollte ich nicht hören. Irgendein Mann, ich habe noch nie einen Anhalter mitgenommen zuvor in meinem Leben und jetzt da in Amerika, wo die Leute Waffen dabei haben könnten, das war mir viel zu gefährlich. Aber ich habe wieder diese Stimme gehört in meinem Kopf: Christian, nimm ihn mit. Ich habe angefangen zu diskutieren. All die Gründe, die dagegen sprechen, jetzt so eine verrückte Tat zu begehen, so ein unnötiges Abenteuer. Aber es lohnt sich nicht, mit Gott zu diskutieren. Er weiß es besser. Und irgendwie wusste ich es auch und ich habe mich wieder auf den Rückweg gemacht. Ich war schon ein paar Minuten weitergefahren und habe so einen Deal gemacht mit Gott: Okay, wenn er noch da ist, dann nehme ich ihn mit. Ich fahre die Landstraße wieder zurück und tatsächlich, er steht noch da. Aber er ist in der Zwischenzeit auf so eine Autobahnauffahrt gegangen, die ganz in die falsche Richtung ging. Und während ich an ihm vorbeifahre, sehe ich, wie er mit seinen Händen gestikulierend in der Luft mit sich selber spricht. Ein bisschen unwohl war mir schon dabei. Aber ich habe wieder diese Stimme in meinem Kopf gehört und gesagt: Christian, nimm ihn mit. Und so fahre auf die Autobahn, fahre rechts ran an den Streifen und mache meine Tür auf. Und da kommt dieser Mann, setzt sich, wirft sich quasi in meinen Autobeifahrersitz und er schaut mich an. Und die ersten beiden Sätze, die er zu mir sagt, waren folgende: Gott, der Allmächtige, schickt dich zu mir. Er hört immer meine Gebete. In diesem Moment habe ich Gänsehaut bekommen und habe festgestellt, dass das kein Zufall war. Da war diese arme, verlorene Seele irgendwo am Straßenrand, der nie an sein Ziel gekommen wäre. Aber da war ein großer Gott, der das Gebet dieses armen Obdachlosen hört. Und der einen Pastor gebrauchen muss und auch lange an ihm rütteln muss, damit er endlich was tut. Ich bin 20 Meilen in die falsche Richtung gefahren. Die Fahrt war etwas sonderbar. Er hat immer meine Hand gegriffen und ich war auf einmal sein bester Freund. Mir viele wirre Geschichten erzählt. Dann wollte er Geld. Dann hat er mir gesagt, dass er Taekwondo kann. Eine schlechte Kombination. Aber ich hatte keine Angst, weil ich wusste, dass Gott ihn in mein Auto gesetzt hat. Und als ich ihn am Ende gehen lassen habe, mit ein bisschen Geld, nicht den Betrag, den er wollte, ist er fröhlich seines Weges gezogen. Auf meinem Rückweg, 20 Meilen wieder die Autobahn hinunter, frage ich mich, Gott, was war das jetzt? Was für eine verrückte Erfahrung. Irgendwie warst du für mich spürbar, aber was mache ich jetzt damit? Und ich weiß nicht, ob ich mir das eingebildet habe oder ob Gott wirklich zu mir gesprochen hat, aber mir ist auf einmal etwas klar geworden, dass die Geschichte dieses armen Obdachlosen am Straßenrand eigentlich auch ein Stück weit meine Geschichte ist. Vielleicht bin ich ein bisschen besser angezogen, aber ich bin nicht besser. Vielleicht meine ich, dass ich mein Leben im Griff habe, aber auch ich komme nicht wirklich ohne Gott ans Ziel. Und auch ich habe viele Wünsche und wünsche mir manchmal auch viel Materielles. Und ich kriege nicht alles. Aber Gott gibt mir das, was ich zum Leben brauche. Irgendwie hat mir Gott damit gesagt, Christian, das ist auch deine Geschichte. Und ich habe es verstanden. Es ist gut zu wissen, dass Gott uns nachgeht. Es ist gut zu wissen, dass Gott sich besonders um die zerbrochenen Menschen kümmert. Es ist gut zu wissen, dass Gott sich besonders um die kümmert, die Orientierung brauchen. Die alleine nicht ans Ziel kommen. So wie dieser Obdachlose, so wie ich, so wie damals auch Saulus. Und deshalb spricht er Hananias an und sagt ihm, Hananias, ich brauche dich. Und Hananias sagt, ja, hier bin ich, Gott, was ist der Auftrag? Und Gott spricht zu ihm, das sind die folgenden Verse, Hananias, geh zu dem und dem Haus, zu dem und dem Ort und kümmere dich um diesen Saulus. Leg ihm die Hände auf, bete für ihn, denn er ist blind und wenn du für ihn betest, wird er wieder sehen können. Und an dieser Stelle fragt Hananias nach, Herr, ich habe von diesem Mann viel Böses gehört, was er deinen Heiligen in Jerusalem alles angetan hat. Zu dem soll ich gehen? Ich meine, die Rückfrage ist schon berechtigt. Dieser Christenverfolger, der uns und meine Leute umbringt, dem soll ich helfen? Aber Hananias kennt die Stimme Gottes und Gott bleibt dabei. Und so geht Hananias hin. Mich begeistert diese Geschichte, dass Gott immer wieder Menschen erwählt, die anderen Menschen auf ihrem Weg helfen. Dass Menschen Gottes auserwählte Instrumente auch sind, um in Situationen, wo wir nach Orientierung suchen und ringen, auch Orientierung bieten können. Ich weiß nicht, wo Sie gerade stehen, was Ihre Lebenssituation ist. Ob Sie vielleicht auf gerader Straße, bildlich gesprochen, mit 180 unterwegs sind und alles gut ist, oder ob Sie auch so ein Stück weit am Wegesrand stehen. Orientierung suchen, Halt suchen, auch Antworten suchen auf die Fragen, die Sie haben. Ich wünsche Ihnen so sehr, dass Gott Ihnen einen Menschen in den Weg stellt oder auf andere Art und Weise zu Ihnen spricht, dass Sie wissen, was er von Ihnen möchte und wo es hingeht. Hananias geht und er bekommt nochmal den Satz mit von Gott. Geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen, sowohl von Nationen als auch Könige und Söhne Israels. Denn ich werde ihm zeigen, wie vieles er für meinen Namen leiden muss. Was für ein Text. Hananias bekommt quasi die Verheißung mit auf dem Weg und Gott sagt ihm, pass auf, dieser Christenverfolger, der, vor dem du Angst hast, der wird einmal der größte christliche Missionar aller Zeiten. Er wird vor Könige und letztlich auch vom römischen Kaiser mein Reich, meinen Namen bezeugen. Das muss ich für den Hananias angehört haben wie eine Fantasterei. Aber interessant ist, dass da nicht nur steht, dass dieser Saulus einmal der Superstar Paulus wird, der Gemeinden im Mittelmeerraum gründet, der viele Menschen den Weg zum Glauben zeigt, sondern dass dieser Mann auch vieles leiden muss. Das ist keine Prophezeiung, die ich gerne hören möchte, für mein Leben. Superstar sind wir alle gerne, aber leiden müssen für den Namen Gottes, das will keiner. Aber interessant ist, dass die Bibel uns nichts vormacht, dass diese Spannung, von der ich am Anfang auch gesprochen habe, zwischen Wunsch und Realität, auch im Leben bleibt, wenn wir an Gott glauben und an ihm festhalten. Ja, Gott gibt Paulus Orientierung. Ja, Gott zeigt, wo es letztlich hingeht und Paulus erlebt viele großartige Dinge mit Gott. Und doch bleibt ihm Leid in seinem Leben nicht erspart. Und das ist eine schwierige, eine schmerzliche Antwort, die man nicht so gerne hören möchte, aber die letztlich der biblischen Wahrheit entspricht. Ein Leben mit Gott bedeutet immer auch ein Leben in Spannungen. Zwischen Wunsch und Realität, zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Aus dieser Spannung kommen wir nicht raus. Leider Leider lösen viel zu viele Menschen Spannungen in ihrem Leben mit einfachen Antworten. Ich kenne viele Menschen, die ein Leben mit Gott begonnen haben, feststellen, dass Probleme auftauchen und dann zu dem Entschluss kommen, wenn Probleme da sind, dann kann Gott gar kein guter Gott sein. Also lasse ich das lieber hinter mir. Und sie leben ihr Leben ohne Gott. Die zweite Lösung, mit dieser Spannung umzugehen, ist, dass Menschen sagen, ich lebe mit Gott, aber es sind Probleme da. Gott ist gut, daran wollen sie festhalten, aber da muss ich das Problem sein. Und sie lösen die Spannung zu ihren Ungunsten auf und leben permanent mit einem schlechten Gefühl, gedrückt und geplagt von einem schlechten Gewissen und irgendwie unter der Strafe Gottes, die man ja verdient, wenn man so schlecht ist. Aber ich glaube, beide Lösungen, ohne Gott und sich selber alles an Schlechtem zuzumuten, ist nicht der Weg, den die Bibel uns vorschlägt. Sondern so wie Paulus, der viele großartige Momente erlebt und dennoch Schwierigkeiten in seinem Leben meistern muss, so geht es jedem Christen, der sich letztlich mit Gott und für Gott auf den Weg macht. Die gute Nachricht ist die, wir sind von Gott erwählt. Gott lässt uns nicht alleine mit unserem Elend und er hat einen Plan für unser Leben, so wie damals mit Paulus. Hananias aber ging hin und kam in das Haus und er legte dem Saulus die Hände auf und sprach zu ihm, Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist auf dem Weg, den du kamst, damit du wieder sehend und mit Heiligem Geist erfüllt werdest. Und sogleich fiel es wie Schuppen von seinen Augen und er wurde sehend und stand auf und ließ sich taufen. Man liest das so schnell in 2, 3 Versen. Aber es passiert ein Wunder. Hananias geht hin zu diesem Saulus, der nicht essen kann, nicht trinken kann, der nicht weiß, wo es lang geht, der nicht sehen kann. Aber Hananias öffnet ihm durch Gottes Kraft die Augen. Und Paulus macht sich auf seinen Weg. Und er wird der, der Gott vorhergesagt hat, der sein soll. Er geht hin, baut die christliche Kirche im Mittelmeerraum auf wie kein zweiter und ist letztlich auch der Verfasser von großen Teilen des Neuen Testamentes, der Bibel, so wie wir sie kennen. Paulus findet seinen Weg als erwähltes Werkzeug, lebt mit der Spannung zwischen Anspruch und Wirklichkeit, zwischen Wunsch und Realität. Zurück zu uns. Eine kurze Erfahrung von mir. Ich bin Pastor. Ich möchte auch gerne für Gott unterwegs sein und Reich Gottes bauen, Gutes in diese Welt bringen, mich von ihm gebrauchen lassen und stoße immer wieder an Grenzen. Bin genauso zerbrochen wie der Obdachlose, von dem ich eben gesprochen habe. Aber die gute Nachricht ist die, dass auch Gott mein Gebet hört, dass er mich mit meinen Spannungen nicht alleine lässt, dass er mich durchträgt. Es ist vor einiger Zeit eine schwierige Zeit in meinem Leben gewesen. Ich habe viele Herausforderungen gehabt, möchte da jetzt nicht näher drauf eingehen, aber ich war an einem Punkt, wo ich alles hinterfragt habe. Vor allen Dingen auch meinen Job, meine Berufung, mein Leben als Pastor. Und ich erinnere mich, dass ich in dieser Krisenzeit an einer christlichen Großveranstaltung teilgenommen habe, war da mitverantwortlich, hatte so eine gelbe Warnweste an und habe ja, Leuten irgendwo den Weg gewiesen. Aber mir ging es innerlich fürchterlich. Da kam eine ältere Frau, eine Schwester aus einer Gemeinde, die ich kenne, kam an mir vorbei und sie guckt mich an. Sie nimmt mich wahr. Und sie sieht, dass es mir nicht gut geht und fragt mich, Christian, du siehst nicht gut aus. Wie geht's dir? In dem Moment habe ich angefangen zu weinen, weil es mir so dreckig ging. Und ich konnte mich irgendwie nicht ganz beherrschen. Mir war es unangenehm und peinlich, so viele Menschen um mich herum. Und ich drehe mich weg und sie kommt zu mir und nimmt mich in den Arm. Und macht mir Mut. Betet mit mir. Und wir stehen ein bisschen abseits und da sagt sie etwas. Christian, ich habe das Gefühl, Gott legt mir einen Bibeltext für dich aufs Herz. Und da ging es um die Geschichte, um das Gleichnis von der vierfältigen Saat, die Jesus erzählt. Dass manches auf steinige, manches auf unter Dornen fällt und dass aber auch da einiges von der Saat in fruchtbare Erde fällt. Und manches 30, manches 60, manches 100-fach Frucht bringt. Und da sagte sie mir, Christian, du bist so ein Korn, was 100-fach Frucht bringt. Das war der Moment in meinem Leben, wo ich ganz, ganz unten war und es nicht glauben konnte. Aber wo Gott in mein Leben gesprochen hat, durch diese Frau, und gesagt hat, Christian, gib nicht auf. dein Einsatz lohnt sich doch. Schmeiß deine Berufung nicht hin, lass nicht alles hinter dir, sondern glaub daran, dass ich dich erwählt und berufen habe. Ich bin Gott unheimlich dankbar für diese Erfahrung. Unheimlich dankbar für diese Schwester, die in mein Leben spricht, in diese verzweifelten Situation in meinem Leben. Und ich bin Gott dankbar, dass ich gelernt habe, mit Spannungen zu leben. Auch, dass ja nicht immer alles so sich entwickelt, wie man sich das wünscht. Dass aber Gott dennoch erfahrbar und spürbar und wirksam ist, trotz allem. Ich möchte Ihnen zum Abschluss der Predigt auch wünschen, dass Sie diese Erfahrung machen dürfen. Dass Sie diese Spannung, die wir manchmal in unserem Glauben erleben, nicht einseitig auflösen, sondern dass Sie an Gott festhalten. Dass Sie erleben, dass er Sie gebraucht und dass Sie berufen sind. Und dass er Sie stark machen möchte in Zeiten, wo es Ihnen schlecht geht. Und dass Sie so mit Gott und für ihn an sein Ziel kommen. Das wünsche ich Ihnen von Herzen. Gerne möchte ich zum Abschluss dieser Predigt noch ein Gebet sprechen. Großer Gott, Jesus, ich danke dir, dass du für uns bist. Dass, wenn wir Orientierung verlieren, wenn Träume platzen, wenn Erwartungen sich nicht so erfüllen, wie wir uns das wünschen, dass du gerade dann da bist und dass du uns ansprichst, so wie damals Saulus und Hananias, und Dinge in Bewegung bringst in dieser Welt, in unserem Leben, dass wir deine Stimme hören können und dass du uns an ein Ziel bringst, trotz unserer Zerbrochenheiten. Herr Jesus, ich möchte daran glauben, so wie du es verheißen hast, dass wir von dir berufen sind. Dass auch wenn es sich nicht immer so anfühlt, dass unser Leben doch Sinn hat, dass es ein Ziel hat und dass es mit dir und durch dich gut wird. Jesus, ich möchte dich bitten für alle die jetzt ja zuschauen vor den Bildschirmen, dass du sie segnest, dass du ihnen hilfst und Orientierung schenkst in der Situation, in der sie stecken und dass sie dich spüren und erleben dürfen. Dafür danke ich dir in Jesu Namen. Amen.